Ein Leben ohne Plastikmüll? Erfahrungen aus der Praxis. Ein wirklich großes Thema, das uns förmlich an jeder Straßenecke, bei jedem Einkauf, zu Hause, in allen Bereichen begegnet, fast schon verfolgt, macht man sich bewusst, was es für Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat, der Tiere, der Natur, eigentlich auf unsere gesamte Erde. Zu uns ins Studio gekommen sind zwei enorm engagierte Frauen, die sich angesichts einer fast unüberschaubaren Dimension nicht davor scheuen, gegen den Plastikmüll anzugehen. Jede auf ihre Art. Die eine ist Konsumentin, die andere Anbieterin. Konsumentin Aline Pronet arbeitet normalerweise als Kunsthistorikerin in München und leitet den Verein Subkultur in Fürstenfeldbruck, der vor allem Konzerte anbietet. Neben aller Kunst beschäftigt sich Aline Pronet schon länger mit der Müllvermeidung, zunächst im Privaten, mehr und mehr auch öffentlich mit Vorträgen und Firmenberatungen. Im Internet unterhält sie einen Blog zum Thema. Katrin Schüler ist Inhaberin der Plastikfreien Zone, so heißt ihr Laden in München-Haidhausen. Er ist Show- und Verkaufsraum für plastikfreie Produkte sowie Kompetenzzentrum für plastikfreies Leben. Ebenfalls findet man dort eine Art Tante-Emma-Laden für unverpackte Bio-Lebensmittel aus der Region. Katrin Schüler unterhält gleichfalls einen Blog im Internet und veranstaltet Workshops. Jetzt endlich dürfen beide Damen zu Wort kommen. Das heißt, Kollege Bernd Luisoder führt das Interview. Ich begrüße nun herzlich im Studio Aline Pronet und Katrin Schüler zusammen mit Kollege Bernd Luisoder.
Schönen guten Abend, die Damen. Es freut mich, dass Sie hier sind. Sie sind ja wirklich Vorreiterinnen. Wenn man bedenkt, wie viel Müll in Deutschland produziert wird, ist es ja toll, wenn zwei Frauen auf die Idee kommen. Wir wollen nicht so weitermachen. Frau Pronet, wie sind Sie auf die Idee gekommen, da plötzlich zu sagen, jetzt reicht's mit Müll?
Auf die Idee gekommen bin ich nicht schlagartig über Nacht. Das war mehr ein Prozess, der sich entwickelt hat. Das reine ökologische Bewusstsein, ein bisschen gesunder Menschenverstand, Schritt für Schritt, hat dann dazu geführt, dass immer weniger Restmüll dann übrig war.
Und Frau Schüler, Sie haben auch die Schnauze voll gehabt sozusagen und gesagt, so, jetzt muss ich was ändern.
Ja, genau. Also als Einkäufer quasi stößt man immer wieder an das Problem, dass man den Plastikwerkstoff nicht sieht. Und das hat mich extrem geärgert. Ich habe jedes Produkt immer so auseinandergefieselt und zu Hause halt mich doch geärgert, dass ich doch wieder Plastik mit nach Hause getragen habe. Und da war das große Bedürfnis auf meiner Seite, einen Laden zu kreieren, wo es halt keinen versteckten Plastik mehr gibt und keinen offensichtlichen Plastik mehr.
Wie war denn das, wie Sie starteten? Sie brauchen ja Geld. Hat eine Bank Ihnen da schnell Geld gegeben oder mussten Sie das selber zusammenkratzen? Wie fängt man sowas an?
Das ist wirklich eine wichtige und wirklich eine entscheidende Frage. Ich bin, glaube ich, ein sehr hohes persönliches wirtschaftliches Risiko eingegangen, hatte aber Gott sei Dank an meiner Seite Freunde, die auch gesagt haben, Mensch, deine Idee ist notwendig, wir geben dir so und so viel Euro, um das du starten kannst. Ich habe keine Bank an meiner Seite. In dem Sinne habe ich mit privaten Sponsoren angefangen. Ich habe mich auch nicht über Crowdfunding finanziert.
Und Frau Pronet, Sie haben gesagt, so, ich mache es über Blog und da brauche ich auch kein Geld, sondern ich muss die Idee haben und die Initiative.
Also den Blog habe ich nicht so auf einmal gestartet. Das war nach einigen Jahren der Versuch, Zero Waste zu leben, dass Freunde mich motiviert haben, den Blog zu starten und anzufangen zu schreiben. Es ging damals vor allem um Rezepte. An manchen Punkten stößt man an Grenzen, kann nicht kaufen, was man haben möchte, so unverpackt, wie man es haben will. Ich habe angefangen, Dinge selber zu machen und da haben Freunde sich eingeklinkt. Die haben gesagt, hey, ich will das auch selber machen, zeig mir, wie es geht, schreib es mir auf. Und so kam es zum Blog und auf einmal hat es immer mehr Leser, immer größere Kreise gezogen. Und jetzt schaue ich natürlich erst recht, dass die Fotos schön sind, dass die Texte passen, dass es inzwischen auch Fragen beantwortet von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne im realen Leben, die mir schreiben, das Vertrauen haben. Also da entwickelt sich's auch so nach und nach.
Also Sie haben nicht gehört, sowas Komisches, damit rettest du die Welt doch nicht und so.
Von meinen Freunden zumindest nicht. Aber klar, es gibt dieses freundliche Unverständnis, es gibt die Skeptiker und die haben letztendlich immer faule Ausreden, um nicht selber bei sich selber anzufangen.
Frau Schüler, kennen Sie auch dieses Thema ach, wie soll das sein und es geht doch gar nicht und diese Bremser von vornherein.
Ja, unbedingt. Also die haben wir tatsächlich jeden Tag im Laden. Das sind so die willkommensten Besucher, die wir haben, weil die können wir so richtig Breitseite, wie wir immer sagen, so beraten. Und die wundern sich dann schon, was geht. Und quasi auch nicht anstrengend, sondern in einer großen Entspanntheit. Ja, es ist ein Prozess.
Wie haben Sie jetzt Ihr Sortiment zusammengekriegt? Sie müssen das ja auch unverpackt geliefert bekommen, also höchstens in größeren Säcken und sonst wie.
Ja, genau. Also da unterscheiden muss man für einen Hörer kurz beschreiben. Wir haben unverpacktes Lebensmittelsortiment und wir haben, so wie man die nennt, so Non-Food-Artikel, das heißt Gebrauchsgegenstände für den Alltag. Der macht den größeren Teil unseres Ladens aus. Die unverpackten Lebensmittel sind bei uns eher ein kleinerer Sortimentsanteil, weil wir sowohl Vollkörner um die Ecke haben als auch Hermannsdorfer. Das heißt, ich möchte gern mit meinem Team das leisten, was nicht angeboten wird. Und das, was die anderen Händler in der Nachbarschaft machen, das machen wir nicht. Also ich bin ja in eine Händlerstruktur dort reingegangen vor 3 Jahren und habe mir natürlich genau angeschaut, was wird angeboten, was machen die anderen großartig. Da muss ich nicht noch Zeit und Platz im Laden reservieren. Und dementsprechend machen wir sehr viel Beratung.
Und was könnte Frau Pronebe jetzt bei Ihnen kaufen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Wurst und Käse kaufen will, kriege ich das bei Ihnen auch?
Nein, das kriegt man bei uns nicht. Da unterscheiden wir uns tatsächlich von vielen Unverpacktläden. Wir sind nicht ein reiner Lebensmitteleinzelhandel. Wenn man zu uns reinkommt, findet man Regale. Diese Regale sind in einer Konsumentenanwenderstruktur aufgebaut. Das heißt, das Küchensortiment findet einen Platz und eine Ecke. Das Pflegesortiment für unseren Körper findet eine Ecke. Das Haushaltspflegesortiment findet eine andere Ecke. Also ich habe halt mich bemüht, dort Strukturen zu schaffen, die man sich jetzt ein bisschen erarbeiten darf, dort in dem Laden. Aber wir sind ja immer als Hilfe auch dabei. Also was kann man dort erwerben? Man kann natürlich eine Babytrinkflasche beispielsweise aus Edelstahl erwerben, aber auch Zahnputztabletten, ein einfaches Baumwollwischtuch für 1 Euro. Also hier geht es um ganz elementare Dinge, aber auch wichtige Dinge, die die Vermüllung unserer Haushalte verringern.
Frau Pronesi, Sie wohnen ja jetzt in der Nähe. Kaufen Sie dort auch ein, das, was Sie finden wollen?
Also ich wohne in der Nähe vom Ohne-Laden, nicht von der plastikfreien Zone. Ah, ja. Der Ohne-Laden ist hauptsächlich auf Lebensmittel auch basiert, trockene Lebensmittel, die man sich dort abfüllen kann. In der plastikfreien Zone war mein Einkauf, als ich dort war, ganz kleine, winzig kleine, hölzerne Wäscheklammern, die ich gut gebrauchen konnte, um Fotos in meiner Wohnung aufzuhängen. Da habe ich mich sehr gefreut, das zu finden, weil das ist immer in Plastikverpackung und da lagen sie auf einmal und haben wirklich auf mich gewartet, mit nach Hause zu kommen.
Und die Hygieneartikel, wie sind die jetzt bei Ihnen verpackt?
Also so weit wie möglich. Also eine Seife gibt's bei uns einfach nur mit einer Papierbanderole drumherum. Shampoos zum Beispiel sind einfach nur diese festen Törtchen. Die Seifenstücke liegen einfach in einer Pappschale. Das, was an Ingredienzien dort drin ist, das steht oben drüber. Das wird nicht bei jedem Produkt mitgegeben dem Kunden. Also auch hier Ersparnis, wenn man aus dem Laden geht, so viel wie möglich dem Kunden nicht zuzumuten, sondern wir zensieren quasi vorher schon unseren Lieferanten nach Möglichkeit, so nackig wie möglich die Produkte zu senden. Das ist auch, nach mittlerweile schon 3 Jahre sind wir ja dort in der Schlossstraße, immer noch eine Herausforderung. Ja? Also wenn Dinge dort mitgeliefert werden als Versandmaterial, die wir nicht mögen, wir dokumentieren das, wir fotografieren das, wir schicken die Bilder an den Lieferanten oder Hersteller zurück, um dass dort auch ein Umdenken stattfindet. Und so stückchenweise verbreitet sich das, was wir wollen, nämlich eine Zusammenarbeit mit allen, die dort beteiligt sind, Produkte sowohl herzustellen, zu transportieren, aber dann auch zu benutzen. Hier ist der Konsument da in der Kette, aber auch dann in der Entsorgung. Wir machen sehr viel Materialberatung. Wenn Menschen zu uns kommen, sind ganz viele Fragen an uns gerichtet bezüglich Material und Verwendung.
Hat sich der Besucherstrom vergrößert, der Kundenstrom vergrößert in letzter Zeit oder lief das sehr langsam an oder wie läuft das so?
Naja, also ich will mal sagen, jetzt die plastikfreie Zone ist eher so ein Laden, denke ich, der über Mundpropaganda schon Anfang an funktioniert hat. Ich lege jetzt nicht so den Wert, ich habe jetzt zwar 10 Jahre vorher im Marketing gearbeitet, daher kommt vielleicht auch mein großes Bemühen, Qualität zu liefern und nicht so nach draußen vielleicht mich zu wenden und erstmal zu schreien, sondern ich bin eher der Macher. Ich sperre die Türen auf und die Leute kommen dann. Die Netzwerke, die Menschen, die dort bei uns das finden, was sie suchen, die sind so begeistert, dass sie das einfach mitteilen ihren Freunden und sagen, ey, jetzt habe ich so lange gesucht und da habe ich es endlich gefunden. Und so wächst der Kundenstamm. Gott sei Dank, also ich bin auch hier den Hörern natürlich herzlichen Dank für euer Kommen. Ohne euch gäbe es uns nicht. Ja, das muss man ganz deutlich sagen.
Sie machen vieles selber, Frau Ponnet, Sie machen auch vieles selber. Was machen Sie denn alles selber?
Also im Bereich Lebensmittel mache ich beispielsweise Frischkäse selber, weil ich da in meiner Umgebung, wenn ich gerade auf dem Bauernmarkt, nicht wirklich die Möglichkeit habe, das so zu kaufen, wie ich es haben möchte. Und dann mache ich eben aus Naturjoghurt und durchs Abhängen lassen über einem Tuch meinen Frischkäse selber beispielsweise.
Wunderbar ist das. Und bei Fleisch, wie machen Sie es da? Oder Wurst und Käse?
Also ich kaufe kaum Fleisch, weil ich da eben auch finde, dass der ökologische Aspekt hinter der ganzen Ernährung des Tieres ja auch schon Sauberkeit vom Stall und. All das, was da an Infrastruktur noch so dahinter steckt, das passt so auch nicht zu meiner Überzeugung. Es geht nicht nur so darum, den Restmüll zu reduzieren, sondern eben auch die anderen Strukturen dahinter auch ein bisschen transparenter zu gestalten. Von dem her ernähre ich mich hauptsächlich vegetarisch. Wenn ich allerdings an die Käsetheke will, beispielsweise, bringe ich meine eigene Box mit, lege sie oben auf die Theke und dort kann dann der Käse zum Beispiel reingefüllt werden, ohne dass die Box hinter die Theke kommt. Man wahrt weiterhin die Hygienestandards, aber es ist kein Problem. Man muss eben nur freundlich fragen und meistens klappt's.
Das ist schön. Also manchmal klappt es bei mir nicht, wenn ich mit meiner Tüte komme, und manchmal klappt es auch. Das ist auch wunderbar.
Wie lange hält denn so eine Box?
Ich habe eine Edelstahlbox, die hatte ich schon damals in der Grundschule als Brotzeitbox und die hat natürlich ihre Beulen, aber die hält einwandfrei.
Gut. Und wie reagieren Sie jetzt im Lokal, wenn es Portionsdöschen Milch oder Zucker oder Ketchup gibt?
Das werde ich dann verweigern. Also ich habe dann keine Freude dran, wenn ich mir aus einer kleinen Alu-Portion meinen Ketchup rausquetsche. Das macht mir keine Freude, dann lasse ich es lieber liegen. Genauso auch bei Milch und Zucker, wenn es kleine Probiergrößen sind oder auch auf Reisen in Hotels diese kleinen Seifenstückchen beispielsweise alle einzeln verpackt, das Glas einzeln verpackt. Dann auch die Marmelade in einem kleinen Plastiktöpfchen. Sowas, nein, danke. Da muss dann das Hotel umdenken. Ich kauf's nicht. Ich nehme es nicht an.
Haben Sie mal beobachtet, wie viel Müll Sie im Laufe dieses Jahres vermieden haben oder überhaupt gesammelt haben?
Also ich habe für 2017 nicht wirklich darauf geachtet. Für 2016 habe ich es probehalber mal gemacht. Ich habe meinen kompletten Plastikmüll aufbewahrt und meinen kompletten Metallmüll aufbewahrt. Und ja, der Mülleimer war Ende des Jahres immer noch nicht voll. Das waren dann knapp 600 Gramm beim Plastik und nicht mal ein halbes Kilo beim Metall, und Restmüll habe ich einfach im Alltag bei mir zu Hause in der Wohnung keinen.
Da wird die Müllabfuhr in München sauer werden und die Müllverbrennungsanlage wird Hunger leiden, wenn das so weitergeht.
Besser ist es.
Sie meinen, das ist besser so, und dann werden die Leute entlassen. Hören Sie solche Sachen nicht? Ja, was soll die Müllabfuhr nur machen, wenn sie dann nichts liefern?
Tatsächlich ist es so, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb München in seinem Programm als allerersten Punkt nicht sagt, wir bringen den Müll von A nach B, sondern sie sagen als ersten Punkt Abfallvermeidung, dann Wiederverwendung von Material. Erst dann kommt das Recycling und der letzte Punkt ist dann die hochwertige thermische Verarbeitung. Von dem her sind wir uns da ja eigentlich einig, dass es vorrangig um die Vermeidung geht.
Das ist richtig. Und können Sie, Frau Schüler, können Sie kontrollieren, wie viel Müll Sie gespart haben inzwischen, so im Jahr oder im Laufe der Zeit?
Ja, also als ich meine Reise ins plastikfreie oder reduzierte Leben angetreten habe, ich bin Soziologin, also ich habe natürlich auch so in eine Jahresstudie gemacht mit mir selber, weil ich ja natürlich im Kopf und im Herzen hatte, ach, bei mir fällt ja nicht so viel an. es habe dann wirklich jedes kleine, also ich habe es auf Plastik, ich habe Plastikmüll von mir gesammelt und habe tatsächlich jedes kleine, noch so kleine Schnipselchen dort in diese Aufbewahrungsgefäße getan. Und am Ende des Jahres war ich dann doch damals ziemlich erschrocken im Jahr 2013, obwohl ich davon ausgegangen bin, ich lebe ein wirklich plastikreduziertes Leben. Und da habe ich auch gemerkt, Entschuldigung, wenn man das fühlt und es widerspricht sich so stark zu dem, was man denn am Boden an Produkten sieht, die man verbraucht hat, dann musste ich was ändern. Und mir hat es der Einzelhandel so wahnsinnig schwer gemacht, wie gesagt. Und das ist heute die Krux. Die Menschen denken sehr viel, so wie wir. Wir wollen gerne reduzieren, wir möchten nicht zum Müll so oft laufen, aber es fängt beim Einkauf an. Und da gehört ein ganz starkes Umdenken her.
Frau Pronitz sagte vorhin, dass Ihre Freunde Sie unterstützt haben. Haben Sie diese Unterstützung auch im Freundes- und Verwandtenkreis gehabt? Oder da, wie ja oft so, gegen Wände geredet?
Also es war natürlich beides. Also als ich mit meiner quasi in Anführungsstrichen Geschäftsidee um die Ecke kam und habe gesagt, ich will einen Laden eröffnen mit plastikfreien Produkten, war das schon sehr befremdlich damals, Ende 2013. Als ich dann noch gesagt habe, gut, ich lebe das aber eh schon, dann war aber da im privaten Freundeskreis ein großes Achtungszeichen. Also die kennen mich mit der Konsequenz, mit der ich lebe, und haben mir sofort geglaubt, dass das möglich ist, dass das nicht ein Märchen von mir ist, wenn ich sage, ich verbrauche kein Plastik mehr, und wollten einfach wissen, wie es geht. Ja, und dann fingen tatsächlich die intensiven Gespräche an, die nicht nur ins Jammertal gezeigt haben, sondern einfach konstruktiv Lösungen angeboten haben.